SRF 2 Kultur. Kontext.
Heute mit Literatur im Gespräch. Was interessiert den Literaturprofessor und Science-Fiction-Kenner Philipp Tyson an Heidi von Johanna Spyri? Warum liest Literaturkritikerin Andrea Köhler immer wieder Stiller von Max Frisch? Und in welchen Momenten nehme ich Romane von Jane Austen aus dem Regal? Sie merken es, heute am 24. Dezember an Weihnachten nehmen wir uns Klassiker vor. Drei weltbekannte Klassiker, die wir drei immer wieder aus dem Büchergestell herausholen und gerne wieder lesen. Und wir, das sind heute die Autorin und Literaturkritikerin Andrea Köhler per Telefon aus Berlin zugeschaltet und Philipp Tyson, Literaturprofessor von der Universität Zürich und ich, Esther Schneider. Andrea Köhler, Stiller von Max Frisch, ist ein Buch, das Sie immer wieder aus Ihrem Büchergestell ziehen. Was ist es, was Sie an Stiller nicht loslässt?
Stiller ist ein Buch, das habe ich das erste Mal vielleicht so mit 15, 16 aus dem Regal gezogen. Es geht um die Frage der Identität. Und diese Frage der Identität beschäftigt uns ja unser ganzes Leben lang. Wer sind wir? Wer sollen wir sein? Wie sehen die anderen uns? Und in verschiedenen Phasen meines Lebens habe ich darauf unterschiedliche Antworten gefunden. Oder vielleicht auch dieselbe, das weiß ich nicht so genau.
Bei Ihnen, Philipp Tyson, war ich ehrlich gesagt sehr überrascht, als Sie mir am Telefon gesagt haben, Sie würden Heidi von Johanna Spyri mitbringen. Das hätte ich nicht erwartet, dass es bei einem Literaturprofessor wie Ihnen, der bekannt ist auch für seine Science-Fiction-Kenntnisse, gerade Johanna Spyri sein wird mit Heidi.
Ja, Heidi ist ein Text, der alles hat, der meines Erachtens zur Lebenslektüre jedes Menschen gehören sollte. Es ist ein sehr vielschichtiger Text, ein sehr vielschichtiger Roman, der so ein bisschen verschwindet hinter dem, was man aus ihm gemacht hat. Und mir ist es schon ein Anliegen, über den Text dann auch mal zu sprechen und zu sagen, lest das doch mal und schaut, was da drin steckt.
Und darüber reden wir dann, was Sie da genau meinen. Ich habe die Liebeskomödie «Stolz und Vorurteil» von der britischen Autorin Jane Austen mitgebracht. Ich lese das Buch immer mal wieder, weil mir der Ton, der Humor und vor allem die scharfzüngigen Dialoge gefallen. Und es ist ein Buch, das ich gerne so um die Weihnachtszeit aus dem Regal nehme. Dann, wenn die anderen Sissi schauen im Fernsehen, lese ich Jane Austen. Ein bisschen heile Welt, fast wie eine kleine Auszeit aus dem hektischen Alltag von heute. Ich bin selber jemand, der eher überaktiv ist und herumhetzt. Und Jane Austen-Bücher, die verlangsamen mich. Also das hat für mich einen Reiz, gerade in dieser Zeit. Aber beginnen wir mit Johanna Spyri und Heidi. Heidi, eines der meistgelesenen Kinderbücher der Welt, wurde in unzählige Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Philipp Tyson, einfach für den Fall, dass jemand die Geschichte vergessen hat. Drei Sätze zur Handlung.
Nun gut, es geht um ein Waisenkind, das zunächst zu seinem Großvater in die Alpen gebracht wird und dann von seiner Tante ins Deutsche verschleppt wird, nach Frankfurt, um dort einem kranken Mädchen Clara Gesellschaft zu leisten und Heimweh bekommt, wie das eben bei Schweizern, die ins Deutsche müssen, auch so ist, dass man eben die Maladie Swiss bekommt. Und man könnte sagen, das ist ein Text, der vielleicht dieses Heimweh am deutlichsten ausstellt. Und dann aufgrund der Güte eines Doktors und des Herrn Sesemann, des Vaters von Clara, wieder zurück darf. Und im zweiten Teil geht es dann darum, dass dieses kranke Mädchen Clara den dann eben auch zu Heidi in die Berge darf und dort natürlich wieder genäst. Und das ist aber nur wirklich die Oberfläche dieses Textes. Es hat ganz viele untergründige, kleine Geschichten, die wichtig sind.
Darüber reden wir gleich. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, liest uns Irina Schönen den Anfang des Buches vor.
Vom freundlich gelegenen alten Städtchen Maienfeld aus führt ein Fußweg durch grüne, baumreiche Fluren bis zum Fuße der Höhen, die von dieser Seite groß und ernst auf das Tal herniederschauen. Wo der Fußweg zu steigen anfängt, beginnt bald das Heideland mit dem kurzen Gras und den kräftigen Bergkräutern dem Kommenden entgegenzuduften, denn der Fußweg geht steil und direkt zu den Alpen hinauf. Auf diesem schmalen Bergpfade stieg am hellen, sonnigen Junimorgen ein großes, kräftig aussehendes Mädchen dieses Berglandes hinan, ein Kind an der Hand führend, dessen Wangen in solcher Glut standen, dass sie selbst die sonnverbrannte, völlig braune Haut des Kindes flammenrot durchleuchtete. Es war auch kein Wunder. Das Kind war trotz der heißen Junisonne so verpackt, als hätte es sich eines bitteren Frostes zu erwehren. Das kleine Mädchen mochte kaum 5 Jahre zählen. Welches aber seine natürliche Gestalt war, konnte man nicht ersehen, denn es hatte sichtlich 2, wenn nicht 3 Kleider übereinander angezogen und drüberhin ein großes, rotes Baumwollentuch um und um gebunden, sodass die kleine Person eine völlig formlose Figur darstellte, die, in 2 schwere, mit Nägeln beschlagene Bergschuhe gesteckt, sich heiß und mühsam den Berg hinaufarbeitete. Eine Stunde vom Tal aufwärts mochten die beiden gestiegen sein, als sie zu dem Weiler kamen, der auf halber Höhe der Alp liegt und im Dörfli heißt. Hier wurden die Wandernden fast von jedem Hause aus angerufen, einmal vom Fenster, einmal von der Haustür und einmal vom Wege her, denn das Mädchen war in seinem Heimatort angelangt. Es machte aber nirgends Halt, sondern erwiderte alle zugerufenen Grüße und Fragen im Vorbeigehen, ohne Stille zu stehen, bis es am Ende des Weilers bei dem letzten der zerstreuten Häuschen angelangt war. Hier rief eine Stimme aus der Tür: »Wart einen Augenblick, Dete, ich komme mit, wenn du weiter hinaufgehst.« Die Angeredete stand still. Sofort machte sich das Kind von ihrer Hand los und setzte sich auf den Boden. »Bist du müde, Heidi?« fragte die Begleiterin. »Nein, es ist mir heiß«, entgegnete das Kind. »Wir sind jetzt gleich oben. Du musst dich nur noch ein wenig anstrengen und große Schritte nehmen, dann sind wir in 1 Stunde oben«, ermunterte die Gefährtin. Jetzt trat eine breite, gutmütig aussehende Frau aus der Tür und gesellte sich zu den beiden. »Aber wohin willst du eigentlich mit dem Kinde, Dete?« fragte jetzt die neu hinzugekommene. »Es wird wohl deiner Schwesterkind sein, das Hinterlassene.« »Das ist es«, erwiderte Dete. »Ich will mit ihm hinauf zum Öhi. Es muss dort bleiben.« »Was? Beim Alpöhi soll das Kind bleiben? Du bist, denke ich, nicht recht beim Verstand, Dete. Wie kannst du so etwas tun?«
So beginnt also das bekannte Kinderbuch Heidi. Andrea Köhler, haben Sie Heidi als Kind gelesen?
Ich habe Heidi als Kind gelesen. Ich muss sagen, das ist jetzt natürlich Jahrzehnte her. Ich habe mich so gut wie an überhaupt nichts erinnert. Meine 92-jährige Mutter, die hat das als Kind gelesen und hat mir dann erstmal die Geschichte wieder erzählt. Die erinnerte sich nämlich sehr gut. Ich war beim Wiedersehen, Lesen sehr überrascht, muss ich sagen.
Worüber?
Ich habe mich ein bisschen gefürchtet, weil ich dachte, ich finde das vielleicht ganz furchtbar, das Buch, und war dann überrascht über doch die Rührung, die mich überkam. Und ich war wirklich sehr angerührt von dem Text, muss ich sagen. Und besonders, weil wir jetzt den Beginn gehört haben, auch nochmal von der Brutalität, mit der damals mit Kindern umgegangen worden ist. Und diese beiden Schichten, finde ich, kann man ganz gut an dem Text sehen, weil der natürlich auch aus einer Zeit kommt, wo man mit der Pädagogik noch nicht ganz so weit war wie heutzutage.
Angerührt war Andrea Köhler. Philipp Theisson, ist es die Rührung, die Emotionalität des Textes, der auch Sie gepackt hat?
Also der Text hat auf jeden Fall eine große Stärke, was die sogenannte Introspektion betrifft. Da ist er dann auch zum Beispiel jemandem wie Gotthelf sehr nahe. Das heißt, er kann, und das kann Spüri eben einfach als einen von ganz wenigen, das ist vielleicht die größte Erzählerin überhaupt, die den deutschsprachigen Raum je hatte. Sie kann tatsächlich Mechanismen in der Psyche von Kindern, aber auch von Erwachsenen ganz, ganz, ganz langsam und vorsichtig offenlegen. Und das ist natürlich das, wo man die Rührung verspürt, weil man mit diesen Figuren fühlt. Nicht nur mit dem Heidi, auch mit dem Alpöhi, vor allem aber auch, also das ist, ich glaube, es ist auch ein Buch übrigens für Jungs oder für Männer. Der Geißenpeter zum Beispiel, das ist eine Figur, mit der man sich extrem gut identifizieren kann. Nicht? Also der prekarisierte Junge.
Also er ist ja total arm, aber er wirkt ja auch ein bisschen dumm. Also er wird auch als dumm dargestellt ein bisschen.
Ja, aber da muss man vorsichtig sein. Also zum einen ist natürlich, das kennen Jungs natürlich, die dummen Jungs und die klugen Mädchen, das kennen die Jungs heute sehr gut. Was er aber hat, zum Beispiel, Spüri hat dieses Gespür, es gibt ganz tolle Sätze, also am Anfang, als sie auf der Alp oben sind. Und dass Heidi alles Mögliche wissen will, und natürlich hat er keine Antworten, aber er hat Antworten, wo man sagen würde, die sind für ihn richtig. Also wenn sie, die sieht das Alpenglühen und dann sagt sie, was ist das? Und er sagt einfach, es war immer so. Und das ist tatsächlich so, in seiner Welt ist das die entscheidende Auskunft. Es war immer so, und für ihn ist das wichtig, dass es immer so war. Und es ist eine Stimme, die eigentlich über ihn hinausgeht. Da geht es natürlich darum, das ist etwas, was die Leute, die dort wohnen, wissen, oder was man quasi von jeher weiß. Das ist ein Urwissen. Es war immer so. Das ist genau das, wenn Fräulein Rottenmeier später sagt, das Kind hat keine Urbegriffe, der hat welche. Der hat welche. Der sagt, es war immer so. Oder wenn Heidi fragt, wie heißen die Berge? Und er sagt einfach, Berge heißen nicht. Mhm. Ist eine Wahrheit.
Jetzt, ich möchte noch einen.
Kind hat keine Urbegriffe. Damit meint natürlich Fräulein Rottenmeier eher die gute Erziehung. Also das ist ja eigentlich das Gegenteil des Urbegriffs, weil Heidi ist ja eigentlich die Figur der Urbegriffe, denn sie ist quasi die Verkörperung des Urbegriffs. Der reinen Seele, des reinen Herzens. Und dieses etwas Kulleräugige, das ist natürlich auch das, was einem so zu Herzen geht. Man kann sich auch so richtig vorstellen, wie Walt Disney sowas verfilmen kann. Man sieht richtig die großen Tränen aus den Augen quellen. Und also das geht so eins zu eins ins Herz. Und was dann natürlich dann hinterher noch an Kitsch draufgesteckt wurde, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage.
Ja, bleiben wir doch vielleicht noch bei dieser Figur Heidi. Sie ist ja fast eine Lichtfigur, also fast, sie hat etwas Heiliges auch durch diese Naturverbundenheit, diese Naivität auch und diese Reinheit. Also was bezweckt die Autorin damit?
Der Text ist erstmal eine Utopie und Heidi ist letztendlich die Trägerin dieser Utopie. Also das ist ja ein Kind, das im Grunde so, also man könnte sagen, das ist die Imagination der Schweiz, wie sie eigentlich vor der Industrialisierung ist. Und dass dieser Text in der Zeit erscheint, in der Industrialisierung schon im Gange ist, heißt natürlich, es ist eine Rückprojektion. Also Heidi ist tatsächlich die leibgewordene Rückprojektion der Schweiz. Und gleichzeitig, und das muss man aber dann trotzdem noch sagen, es ist eben keine einfache Figur. Also das ist tatsächlich eine der wenigen Darstellungen von einer kindlichen Depression. Also dieses Kind, das in Frankfurt bei jedem Moment merkt, es ist nicht zu Hause, es kennt sich nicht aus und dann vor allem nicht nur, und das ist das Entscheidende, nicht nur traurig ist, sondern gehemmt ist durch diese Depression in der Art und Weise, sich zu bilden. Da gibt es eine ganz entscheidende Szene, also wo es darum geht, das ist natürlich sehr religiös, muss man noch dazu sagen, das hat mit Spüris Hintergrund zu tun, aber dass gesagt wird, ich habe niemanden, mit dem ich meinen Kummer besprechen kann. Dann kommt die Großmama und erzählt die Geschichte mit dem Beten. Und in dem Moment löst sich die Blockade und sie lernt lesen, und zwar ganz schnell. Ne? Und das ist eigentlich genau das, dass man sagen muss, die Mechanismen von der kindlichen Depression, das ist das, was wir bei Heidi haben. Und das macht diesen Text auch so wahnsinnig spannend.
Sehen Sie das auch so, Andrea
Köhler? Ja, es ist natürlich, Depression ist mir vielleicht ein bisschen doch zu psychologisch, weil es ist dann auf der anderen Seite natürlich auch die absolute Verkörperung dessen, was man als Heimweh kennt und Heimweh nennt. Und was Herr Tyson gerade sagte, die Utopie, also mich hat das mehr erinnert, genau, die eigentlich die rückwärtsgewandte Utopie. Der Autor Ernst Bloch, der ja nun der utopische Autor per se ist, der hat dann gesagt, es ist eigentlich die Utopie von Heimat. Und der hat gesagt, Heimat ist das, was allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Und das ist so ein bisschen das, was ich sehe in diesem Buch. Diese heile, wunderbare Bergwelt, die Schweiz. Und das Verrückte ist, was mich ja auch gewundert hat, dass das immer noch funktioniert. Also ich habe zum Beispiel eine amerikanische Freundin, die ist auch Schriftstellerin, also eine gebildete Frau, durchaus nicht naiv. Und ich habe sie mal gebeten, für eine Reihe, die wir hatten in der NZZ, einen Text über die Schweiz zu schreiben. Und das war ein sehr subtiler Text, aber letztendlich im Kern kam da ein ähnliches Schweizbild raus, wie man das hier in Heidi sieht. Und das Verrückte finde auch ich, die ich ja nun lange auch in der Schweiz gelebt habe und seit 30 Jahren mit der Schweiz zu tun habe, dass ein Kern von dem in mir auch da ist. Also dieses idyllische Schweizbild in den Bergen wird alles heilt. Die Berge, Bergluft heilt Seele und Leib, wie es heißt. Und was man aber auch nicht vergessen darf, ist ein bisschen, und da wird es dann ideologisch das Gegenbild, in der Fremde wird der Alpöhi, der Großvater von dem Heidi, wird er böse und in der Stadt wird das Heidi krank. Und das ist natürlich dann, da kommt so eine ideologische Schicht rein, genau. Wo man dann auch sagen muss,
Es ist ja schon so, also das Bild der Schweiz ist sehr positiv dargestellt und Frankfurt, die Stadt, sehr eher negativ, oder?
Ja, es ist ja aber auch schlimm.
Total. Was ist schlimm?
Ja, also wenn man mal da war.
In Frankfurt.
Ja, Frankfurt geht noch, aber dann sonst. Also ich würde da schon sagen, ich finde, das Schweizbild ist nicht, also man hat natürlich, wenn man sich die Filme anschaut, die gemacht wurden in die Zeichentrickserie, aber vielleicht die Verfilmung von 1952, das ist ja die Schweizer Verfilmung, die ich sehr interessant finde, auch nicht dumm, weil sie erkennt, dass das ein psychosomatischer Text ist und diesen psychosomatischen Text weiterschreibt im Film. Ist es schon so, dieser Text hat natürlich diese Komplexität, nicht das Dörfli, dann geht es runter Bad Ragaz, oben ist also die Alp, also die Frage, was ist davon die Schweiz? Das sind verschiedene Stadien und Stufen des Schweizer Seins oder der überhaupt eine Schweizer Identität, weil das, was Heidi und der Alpöhi leben, ja auch etwas ist, was nicht mehr durchgängig gelebt werden kann. Irgendwann müssen sie doch wieder runter ins Dorf. Im Dorf gibt es Armut. Es gibt zwar den Pfarrer, das ist ganz normal, aber dann gibt es eben die Anbindung schon wieder nach Basel, ja, und dann, man merkt schon, durch den Anschluss, nicht, ist es so, dass durch den Anschluss an das Netz, nicht, und zwar an das Eisenbahnnetz, durch den Anschluss an die Verkehrswege, ändern sich die Gewohnheiten. Die Dete, die am Anfang hier reinkommt, wir haben es gerade gehört, das ist jemand, der schon im Grunde infiziert ist. Die kommt ja aus Frankfurt, nicht? Die unterliegt im Grunde diesen ganzen Geschichten und diesen Mechanismen des Verkehrs. Man darf nicht vergessen, was der Schluss ist. Am Schluss muss im Grunde der Alpöhi dafür sorgen, ne, da hat er den Auftrag von Sesemann, dass Heidi nie da weg muss und für andere Leute arbeiten muss.
Genau, ne? dort bleiben
wo ich sagen muss, als Kommunist, ja, genau, richtig.
Aber da möchte ich doch etwas Kritisches einfügen. Man muss ja diesen Heidi-Text wirklich auch daraufhin anschauen, dass was da für ein Bild transportiert wird, gerade in Bezug auf Armut. Es wird ja wirklich sehr eindrücklich beschrieben, wie arm der Geißenpeter und seine Familie leben. Also es ist ja wirklich sehr, sehr traurig auch. Und sie tönt auch die sozialen Verhältnisse an der Schweizer Bevölkerung, einen großen Teil der Schweizer Bevölkerung im 19. Jahrhundert. Und man sieht auch den Bettlerjungen in Frankfurt. Aber die Lösung, die Johanna Spyri da ein bisschen vorschlägt, ist ja, die sozialen Probleme, die kann man nicht lösen, sondern man muss Gott vertrauen. Also die Verhältnisse eigentlich unkritisch hinnehmen. Also der liebe Gott weiß schon, warum es so ist.
Entschuldigung, ich finde, dass die Armut da schon auch ein bisschen idealisiert wird. Denn der Öhi zum Beispiel ist ja auch arm, aber wir haben ja von allem genug. Gut, der hat jetzt Fleisch im Unterschied zum Geißenpeter. Vielleicht ist der Öhi da nicht ganz so arm, aber er lebt ja unter sehr einfachen Bedingungen. Und sie sind alle so lieb miteinander, auch im Dorf. Die Brutalität von der Armut, die habe ich jetzt eigentlich nicht so richtig da rauslesen können aus dem Buch.
Ja, also spüre, ist keine Vertreterin eines, man könnte sagen, Sozialdramas. Nicht, das sicher nicht. Das ist es sicher nicht. Aber ich finde durchaus, dass die Schweiz, die sie dort entwirft, durchaus schon gebrochen ist und man das auch spürt.
Gut, also ich höre aus Ihren Worten, dass man Heidi auch heute noch sehr gut lesen kann und sogar soll und muss, sagt Philipp Theisson.
Keine Matura ohne Heidi.
Genau, keine Matura ohne Heidi. Ja, die Angaben zum Buch Heidi von Johanna Spyri, gelesen habe ich die Ausgabe aus dem Wert Verlag mit den Aquarellen von Marta Pfannenschmid, neu aufgelegt 2016. Sie hören Kontext, heute mit Literatur im Gespräch. Und wir kommen zum zweiten Klassiker Stiller, einem Klassiker der Gegenwartsliteratur von Max Frisch. Sie haben uns vorher kurz gesagt, was Sie an dem Buch fasziniert, Andrea Köhler. Wir hören gleich den Einstieg in das Buch, der ja legendär ist, wegen dem ersten Satz. Davor aber zwei, drei Sätze zur Anlage der Geschichte, Andrea Köhler.
Ja, genau, die Geschichte ist eigentlich ja schon im ersten Satz gesagt. Ich bin nicht Stiller, da kommt ein Mann zurück. Wir wissen nicht ganz genau, wo er herkommt. Er hat fabuliert sehr viel darüber, der von sich behauptet, er sei nicht Stiller und verhaftet wird auf dem Flughafen. Er kommt vermutlich aus Amerika oder Mexiko oder wo auch immer. Er sitzt also in Untersuchungshaft und bekommt ein Tagebuch, ein Buch, wo Notizbuch, wo er seine Aufzeichnungen reinmachen soll über sein Leben. Und er zeichnet dieses Leben eben in diesem Buch auf und gleichzeitig trifft er verschiedene Figuren in der Untersuchungshaft, seinen Verteidiger, seinen Staatsanwalt, seine ehemalige Frau, von der er zunächst behauptet, es sei nicht seine Frau. Und dann stellt sich noch heraus, dass sein Staatsanwalt deshalb so neugierig auf ihn ist, weil der verschollene Stiller, von dem immer die Rede ist, der Geliebte seiner Frau war. Und diese verschiedenen Geschichten werden jetzt entwickelt, immer in Beziehung zueinander, aber auch im Widerspruch zueinander. Und es geht letztendlich um die Frage, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich sein? Und vor allen Dingen dieser berühmte Satz, du sollst dir kein Bildnis machen aus der Bibel, angewandt auf den Partner oder die Freunde. Wie werde ich von den anderen gesehen und kann ich mich gegen dieses Bild wehren oder nicht?
Genau. Ja, danke für diese Einführung. Wir hören jetzt auch die erste Seite aus Stiller.
Ich bin nicht Stiller. Tag für Tag, seit meiner Einlieferung in dieses Gefängnis, das noch zu beschreiben sein wird, sage ich es, schwöre ich es und fordere Whisky, ansonsten ich jede weitere Aussage verweigere. Denn ohne Whisky, ich habe sie erfahren, bin ich nicht ich selbst, sondern neige dazu, allen möglichen guten Einflüssen zu erliegen und eine Rolle zu spielen, die ihnen so passen möchte, aber nichts mit mir zu tun hat. Und da es jetzt in meiner unsinnigen Lage, Sie halten mich für einen verschollenen Bürger Ihres Städtchens. Einzig und allein darum geht, mich nicht beschwatzen zu lassen und auf der Hut zu sein gegenüber allen Ihren freundlichen Versuchen, mich in eine fremde Haut zu stecken, unbestechlich zu sein bis zur Grobheit. Ich sage, da es jetzt einzig und allein darum geht, niemand anders zu sein als der Mensch, der ich in Wahrheit leider bin, so werde ich nicht aufhören, nach Whisky zu schreien, so oft sich jemand meiner Zelle nähert. Übrigens habe ich bereits vor Tagen melden lassen, es brauche nicht die allererste Marke zu sein, immerhin eine trinkbare, ansonsten ich eben nüchtern bleibe. Und dann können Sie mich verhören, wie Sie wollen. Es wird nichts dabei herauskommen. Zumindest nichts Wahres. Vergeblich. Heute bringen Sie mir dieses Heft voll leerer Blätter. Ich soll mein Leben niederschreiben. Wohl um zu beweisen, dass ich eines habe. Ein anderes als das Leben Ihres verschollenen Herrn Stiller. »Sie schreiben einfach die Wahrheit«, sagt mein amtlicher Verteidiger, »nichts als die schlichte und pure Wahrheit. Tinte können Sie jederzeit nachfüllen lassen.« Heute ist es eine Woche seit der Ohrfeige, die zu meiner Verhaftung geführt hat. Ich war, laut Protokoll, ziemlich betrunken, weswegen ich Mühe habe, den Hergang zu beschreiben, den äußeren.
Sebastian Schmid, lass uns den Einstieg in den Roman Stiller von Max Frisch. Welches ist Ihre erste Leseerfahrung mit Stiller, Philipp Tyson?
Naja, das ist so ein Pubertätstext gewesen. Und das ist auch ein Problem für mich immer, weil ich mich dann immer noch quasi in dem Alter auch sehe und die Bedürfnisse sehe, die ich hatte, als ich diesen Text gelesen habe. Ich habe ihn seitdem sicher noch 2-3 Mal gelesen, habe ja auch natürlich dazu mal geforscht im Kontext von Plagiat und plagiierten Persönlichkeiten. Mhm. Bin kein so großer Fan von Max Frisch, muss ich sagen. Aber okay, man kann es lesen und es ist so, dass ich, wenn ich es jetzt nochmal angeguckt habe, doch gemerkt habe, es gibt dann immer neue Sachen, die mich interessieren. Also mich interessieren fast mittlerweile diese Lügengeschichten mehr als eigentlich dieses ganze Identitätsdrama. Und natürlich groß ist die Szene im Atelier. Mhm. Das ist natürlich eine große Szene, ja.
Es ist interessant. Ich habe Stiller auch im Gymnasium zum ersten Mal gelesen und ich hatte damals große Freude, endlich mal ein Buch aus dem 20. Jahrhundert lesen zu dürfen, weil wir vorher immer nur ein ganzes Jahr lang nur Gottfried Keller, Konrad Ferdinand Meyer und Gotthelf lesen mussten in der Schule.
Das war ein sehr, sehr guter Unterricht.
Ja, und dann endlich mal etwas aus dem 20. Jahrhundert. Und ich war dann aber von der Lektüre gespalten. Ich erinnere mich, enttäuscht war ich wie ich damals fand, antiquierten Frauenbild, das da in Stiller gezeigt wird. Und am meisten interessiert hat mich damals das Schweizbild. Also ich empfand die Schweiz und gerade auch Zürich damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre als ziemlich langweilig und spießig. Und deshalb hatte ich totalen Spaß an dieser Lektüre dann. Und heute lese ich es wieder anders, aber davon dann vielleicht später. Ja, Andrea Köhler, Sie haben die Identitätsfrage angesprochen vorher im Beginn der Sendung. Wie wirst du zu dem, der du sein willst? Das ist für Sie immer noch die Kernfrage an diesem Buch, oder?
Ja, ich habe das Buch natürlich auch unterschiedlich gelesen in meinen unterschiedlichen Lebensphasen. Ich muss dazu sagen, dass es dann gewisse Überschneidungen gibt, auch in den biografischen Stationen. Ich bin das Buch, was ich jetzt auch beim Wiederlesen faszinierend finde, ist, dass er eigentlich so ein ganzes Leben wirklich entwirft. Dieser Mann ist vielleicht so in der Lebensmitte, als das Buch einsetzt. Wir haben aber mehr oder weniger rundet, nehmen wir jetzt mal die Kindheit aus, rundet sich das Ganze sozusagen zu einem ganzen Leben. Und wir alle hatten die Frage eben in der Pubertät, wer bin ich, wer soll ich werden? Das war die erste Lektüre. Die zweite Lektüre war aber zu einem Zeitpunkt, wo ich weggegangen bin und nach Amerika gegangen bin. Und da hat mich zum Beispiel total fasziniert diese absolut schwärmerische Szene da in der Rainbow Bar, der Blick auf New York. Und das ist ja auch Aspekt, den Sie vorhin oder gerade angesprochen haben, nämlich dieses Frauenbild. Da ist ja jetzt, wir sind Mitte der 50er Jahre, das ist natürlich extrem antiquiert, aber da ist jetzt eine Frau, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Sie geht nach New York, nimmt ihren kleinen Sohn mit, was ein bisschen unwahrscheinlich ist, realistisch gesprochen, und lebt unter relativ doch schwierigen Bedingungen für eine wohlhabende Frau aus guten bürgerlichen Verhältnissen ihr eigenes Leben, in Anführungsstrichen. Dagegen steht eben die Frau Julika Stiller Judy, die Frau des verschollenen Stiller. Und die wird nun ganz als eine abhängige Frau geschildert in der Perspektive zumindest dieses Buches. Wobei sich dann, man muss ja dazu sagen, das Buch ist in zwei Teile geteilt. Der zweite Teil ist dann der Bericht des Staatsanwaltes, als Stiller dann aus dem Gefängnis raus ist. Dort entsteht ein ganz anderes Bild dann auch nochmal.
Aber bleiben wir vielleicht noch bei dieser Identitätsfrage. Das haben Sie, ja. Angeht das für Sie eigentlich gar nicht so wichtig?
Naja, also Es ist natürlich als Spielerei erstmal ganz interessant, nicht, dass man sich überlegen kann. Ich hatte das letzte Mal am Flughafen, als ich mit El Al geflogen bin, wenn man sich dann quasi ausweisen muss und belegen muss, dass man auch der ist, der man ist, dass man ganz schnell merkt, das ist eigentlich gar nicht richtig möglich. Also man könnte alles, was man für sich vorbringt, auch irgendwie zusammengegoogelt und gefälscht haben, nicht? Also die Frage, was dann eigentlich bleibt, das kommt dann, ist schon eine Frage, die einen beschäftigen kann und ist natürlich in unserer Gegenwart noch viel stärker so, nicht? Das heißt, dass wir uns viel schneller neue Identitäten geben können, ein ganz anderes öffentliches Bild von uns erzeugen können, für etwas ganz anderes gehalten werden können, wenn wir das möchten. Ja, also das ist im Grunde, würde ich sagen, ein Pfad, über den man Stiller wieder neu lesen kann. Ich finde es auch intelligent zu sagen oder die Beobachtung zu machen, das hat er ja nicht in dem Moment, wo er mal sagt, ich bin Stiller, dass sofort Zweifel kommen, ob es denn wirklich ist. Mhm. Also quasi die Umkehrung funktioniert auch. Ich finde das gar nicht, also sagen wir mal so, das kann man interessant finden. Ich finde, das ist so eine... ist es für mich so Taschenspielerei, würde ich sagen. Ich find Frisch da interessanter, wo er tatsächlich anfängt zu fabulieren. Also auch dieses ganze Schweiz-Ranting, das halte ich eigentlich für ein bisschen, da finde ich dann doch schon ein bisschen provinziell. Und weil es natürlich genau der Versuch ist, um den Link herzustellen, die Schweiz als so ein Heidi-Land zu porträtieren und das immer nur sich hinterher trauert. Wo ich würde sagen,
aber bleiben wir vielleicht bei diesem Schweiz-Bild, oder? Ja, genau, das ist ja eigentlich so.
Darf ich noch was sagen zu der Identität? Mhm. Weil das war mir noch wichtig, weil ich das vorhin nicht gesagt habe. Die nächste Phase war dann, dass ich, als ich jetzt zurückkam aus Amerika nach 20 Jahren, ich gemerkt habe plötzlich, und das ist ja auch etwas, was er da schildert, man trifft bei den Menschen, die man mit denen man die ganze Zeit nichts zu tun hatte, auf ein altes Bild und man kommt aus diesem Bild nicht raus. Sie nehmen es einem übel, dass man weggegangen ist und sie lassen es nicht zu, dass man sich verändert hat. Und das ist, glaube ich, so dieses Moment auch, du sollst dir kein Bildnis machen, was ein ganz wichtiges Thema ist bei dem Buch. Das nur noch kurz dazu.
Ja, das stimmt, ja. Er sagt ja auch noch, ich habe keine Sprache für meine Wirklichkeit. Das fand ich dann auch interessant in diesem Zusammenhang. Aber wenn wir jetzt vielleicht zur Schweiz gehen, das wird ja oft auch im Stiller thematisiert. Stiller hat ja sehr viel auszusetzen an der Schweiz, speziell auch an Zürich. Er sagt, es ist eines der reichsten Länder der Welt, das eine direkte Demokratie hat. Aber trotzdem, es fehlt das Abenteuer, die Existenzangst. Wir sind wohl zu behütet. Was ist denn daran heute noch aktuell, wenn man jetzt Stiller und sein Schweizbild heute anschaut?
Also ich würde sagen, man kann das natürlich existenziell wenden. Also was bei Stiller ja das Problem ist, dass man sagt, überhaupt ist kein Leben eigentlich möglich mit einer einmal festgelegten Identität, das noch Abenteuer beinhaltet, weil in unsere Identitäten heute eigentlich die Wege, die wir gehen werden, schon so stark eingeschrieben sind, dass es so ein paar Kontingenzen gibt. Aber so das, was eben der Mr. White erlebt, Mexiko und so weiter, das ist da ausgeschlossen, nicht? Also es gibt keine Prärie mehr in unserem Leben, egal wo wir herkommen. Und dass er die Schweiz als eine Verdichtung empfindet, dieser Gemengelage, dass wir aus unserem Gepräge nicht mehr rauskommen, kann man nachvollziehen. Es ist natürlich in der Wendung, dass es tatsächlich um die Schweiz geht, ja, und dass die Schweiz so ist und dass man es woanders anders hätte. Das ist natürlich dann so ein bisschen frisch wohlfeil. Ja, ich bin mir eigentlich nicht so sicher, ob die Schweiz nicht umgekehrt gerade in dieser Verdichtung von Festlegung, von Professionalität, auch von Technik, von Selbstsuche ganz schnell wieder umkippt in was ganz Wildes, Experimentelles. Und vor allem auch ihre Literatur, weil ihr schreibt auch über die Schweizer Literatur natürlich heftig, ne, sagt im Grunde, die ganze Schweizer Literatur, Esther, du hast das vorhin angeführt in der Schule, man freut sich aufs 20. Jahrhundert, nicht? Und sagt man, ja, das ganze 20. Jahrhundert ist eigentlich nur, man trauert darum, dass es nicht mehr das 19. Jahrhundert ist. Ja. Das finde ich eigentlich in Angesicht dessen, was wir wissen über die Schweizer Literatur heute, falsch. Mhm. Das stimmt nicht.
Ja. Aber
Ja, das ist natürlich das Schwarzbild der 50er Jahre, das darf man auch nicht vergessen. Und da finde ich, also so ein paar Züge, muss ich sagen, ich habe zum Teil auch sehr gelacht, weil ein paar Züge bleiben dann auch schon. Zum Beispiel dieses, dass man an jeder Straßenkreuzung erzogen wird. Und also es sind so ein paar, sagen wir mal, Charakteristika, die wirklich sehr komisch auf den Punkt gebracht werden. Und also von daher finde ich, hat bestimmte Dinge, die einfach auch, sagen wir mal, wir wollen jetzt nicht gerade in den Bereich der Völkerpsychologie gehen, aber die durchaus als Züge, schweizerische Züge zu beobachten sind, die hat er eigentlich ganz gut und sehr witzig auch, finde ich,
auf
den Punkt gebracht.
Mir ist noch das Teppichklopfen geblieben, das er aus dem Gefängnis gehört hat, aber das hört man, glaube ich, heutzutage nicht mehr so.
Nein, es ist leider ist es aus der Mode gekommen.
Genau. Gut, also je nach Alter entnehme ich, liest man Stiller wieder ganz anders, aber ein Klassiker, der auch heute noch gültige Fragen aufwirft zum Thema persönliche Freiheit. Stiller von Max Frisch, erschienen bei Suhrkamp. Das ist Kontext mit einer Weihnachtsausgabe von Literatur im Gespräch. Bei mir sind Philipp Theisson und per Telefon aus Berlin zugeschaltet Andrea Köhler und wir reden über Klassiker. Ein weltberühmter Klassiker ist auch das dritte Buch, Stolz und Vorurteil, von der britischen Autorin Jane Austen. Im Zentrum der Geschichte steht Familie Bennet mit 5 Töchtern, alle im heiratsfähigen Alter, aber leider mit sehr mickriger Mitgift. Und die große Sorge von Mrs. Bennet ist, wie sie ihre schönen, aber mittellosen Töchter so schnell wie möglich verheiraten kann. Und da kommt eines Tages die Nachricht, dass ein lediger und reicher Mann, Mr. Bingley, ein Haus in der Nachbarschaft gekauft hat. Und im Schlepptau hat es einen richtig adligen und noch viel reicheren Freund, Mr. Darcy. Die Aufregung im Hause Bennet ist groß und jetzt beginnt eine turbulente Liebeskomödie, die gespickt ist mit Missverständnissen und Vorurteilen. Die beiden Männer machen die Bekanntschaft der beiden älteren Bennet-Töchter, der sanften und schönen Jane und der vorlauten und freiheitsliebenden Elizabeth. Letztere legt sich mit dem vornehmen Darcy an, der bei ihr Widerwillen auslöst, weil er so stolz ist. Und da nimmt dann die Komödie ihren Lauf. Und wir hören, wie die Geschichte beginnt. Irina Schönen liest.
Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein alleinstehender Mann, der ein beträchtliches Vermögen besitzt, einer Frau bedarf. Wie wenig die Gefühle und Ansichten eines solchen Mannes bei seinem ersten Erscheinen in einer Gegend auch bekannt sein mögen, diese Wahrheit sitzt so fest in den Köpfen der Familien in der Nachbarschaft, dass er sogleich als das rechtmäßige Eigentum der einen oder anderen ihrer Töchter betrachtet wird. »Mein lieber Bennet«, sagte dessen Gattin eines Tages zu ihm, »hast du schon gehört, dass Netherfield Park endlich verpachtet worden ist?« Mr. Bennet erwiderte, das habe er nicht. »Aber so ist es«, entgegnete sie. »Mrs. Long war nämlich gerade hier und hat mir alles erzählt.« Mr. Bennet sagte nichts dazu. »Willst du denn gar nicht wissen, wer es gepachtet hat?« rief seine Frau ungeduldig. »Du möchtest es mir doch erzählen. Und ich habe nichts dagegen, es zu hören.« Das war Aufforderung genug. »Also, mein Lieber, Mrs. Long sagt, dass Netherfield von einem sehr vermögenden jungen Mann aus dem Norden Englands gepachtet worden ist und dass er am Montag in einer vierspännigen Kalesche hierher kam, um sich den Besitz anzusehen. Und er war so begeistert davon, dass er sofort mit Mr. Morris übereinkam, es noch vor Michaeli in Besitz zu nehmen. Und einige seiner Diener sollen schon Ende nächster Woche dort sein.« »Wie ist denn sein Name?«
»Bingley.«
»Ist er verheiratet oder ledig?«
»Oh, natürlich ledig, mein Lieber. Ein alleinstehender Mann mit einem großen Vermögen. 4.000 oder 5.000 im Jahr. Was für eine wunderbare Sache für unsere Mädchen.«
»Wieso das? Was haben Sie damit zu tun?«
»Mein lieber Bennet«, entgegnete seine Gattin, »wie kannst du nur so schwer von Begriff sein? Du solltest wissen, dass ich daran denke, er könnte eine von ihnen heiraten.« Will er sich deshalb hier niederlassen? Deshalb? Unsinn! Wie kannst du so etwas sagen? Aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass er sich in eine von ihnen verliebt. Und darum musst du ihm deine Aufwartung machen, sobald er hier ist. Dafür sehe ich keine Veranlassung. Du kannst ja mit den Mädchen hingehen. Oder du lässt sie allein gehen, was vielleicht noch besser wäre. Denn da du ebenso hübsch bist wie sie alle, magst du Mr. Bingley vielleicht von allen am besten gefallen.
So beginnt also Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Und auch dieser Romananfang ist sehr berühmt und zeigt schon im ersten Satz den Schalk von Jane Austen. Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein alleinstehender Mann, der ein beträchtliches Vermögen besitzt, einer Frau bedarf. Ja, Philipp Tyson, einer der bekanntesten Sätze der Weltliteratur, zu Recht?
Zu Recht kann man schwer sagen, es ist ein guter Satz, weil er natürlich die Disposition dieser Erzählerin sehr schnell, also sofort klar macht. Ich habe mir gestern sagen lassen, man soll auf keinen Fall davon sprechen, von Jane Austens Ironie, weil das immer die Leute sagen, die verbergen wollen, dass sie den Text überhaupt gar nicht gelesen haben, wenn sie von Jane Austens Ironie sprechen. Aber das ist natürlich ein Satz, der im besten Sinne ironisch ist, weil er natürlich eine Naturgegebenheit postuliert, die es gar nicht gibt, nicht, sondern die ganz klar die Intention dieses Romans ist. Also man könnte auch sagen, wenn dieser erste Satz nicht stimmt, und er stimmt eigentlich nicht, dann lässt sich diese Geschichte eigentlich gar nicht erzählen. Aber wir machen es jetzt mal trotzdem. Und das ist natürlich eine große Geste.
Genau, man hört auch die Stärke der Autorin auch auf der ersten Seite, ihr Flair für die Dialoge. Andrea Köhler, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich diesen Dialog lese.
Ja, ich muss auch jetzt als erstes gleich mal ein Kompliment machen an die Sprecherin. Sie hat das wunderbar vorgelesen, nämlich diesen leichten und, also ich finde schon, man darf sagen, ironischen Ton. Denn man müsste ja eigentlich diesen ersten Satz nochmal umdrehen und das Ganze sozusagen irgendwie so formulieren, ich drehe es jetzt nicht um. Aber sie hat es sehr schön gelesen. Und das Problem ja oft bei Jane Austen ist, ich habe das Ganze als Audio mir erst angetan und ich habe mehrere Versuche gemacht mit verschiedenen Versionen und das war einfach ganz unerträglich, weil die alle wahnsinnig übertrieben haben, das Ganze in die Karikatur getrieben, völlig überdrehte Dialoge gesprochen haben und genau das ist bei Jane Austen nicht der Fall. Es kommt alles sehr leicht, beschwingt, subtil daher und man kriegt gar nicht so richtig mit, wie tief und vielschichtig dieser Roman eigentlich ist und anspielungsreich und wirklich total raffiniert.
Was macht denn für Sie vor allem jetzt das, was so reflektiert und raffiniert ist, aus in der Sprache von Jane Austen?
Ja, das ist so, wie vielleicht dieser erste Satz, der eine Sache einfach umdreht, eine bekannte Tatsache umdreht. Denn natürlich sind nicht die reichen Männer darauf scharf, Frauen zu bekommen, sondern die armen Frauen sind darauf scharf, die reichen Männer zu bekommen. Und diese große Leichtigkeit, in der sie einfach Behauptungen zum Beispiel wirklich um 100 Grad dreht und daraus so einen Witz produziert, das finde ich wunderbar. Und ihr Thema Stolz, Vorurteil, das bringt sie auf vielen verschiedenen Ebenen, in vielen verschiedenen Dialogen bei. Und man wird eigentlich total reingezogen in diese ganzen Dialoge, weil man die ganze Zeit die Figuren dabei beobachtet, stimmt das jetzt eigentlich, was sie sagen? Und sie streut so Widersprüche ein, sehr subtil auf verschiedenen Ebenen, dass man das, was da gesagt wird, nie so ganz für bare Münze nehmen kann, sondern ein bisschen immer so etwas wie Seitenblicke entwickeln muss. Wer guckt denn da jetzt noch zu? Und wer hört da jetzt noch zu und was denkt der sich jetzt eigentlich dazu?
Genau, und gleichzeitig ist es ja auch ein sehr kritischer Blick auf die englische Gesellschaft. im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. Also diese britische Ständegesellschaft, die ja sehr klassenorientiert ist. Und das macht sie ja auf sehr subtile Art, so ein zynischer Blick darauf. Und zwar sehr genau. Und vor allem, sie beobachtet ja den Alltag der Leute von Stand. Diese Frauen, die sich langweilen zu Hause, die da sitzen und nicht recht wissen, was sie zu tun haben. Und das ist ja eigentlich so der Reiz der Geschichte, dass sie da sehr genau hinguckt.
Ja, ich glaube auch, dass die Stärke des Textes daraus erwächst, dass er auf einer sehr reichen Tradition aufsetzt. Also wenn man sich einzelne Figuren anschaut, also vor allem zum Beispiel den Wickham, nicht? Also Wickham ist eine Figur, bei der man sagen würde, von dem, was sie vorhat, von dem, wie sie agiert, der Plot, alles, das ist eigentlich komplett Mr. B. aus Pamela von Richardson. Also eigentlich ist das im Grunde, und das ist nur ein Hinweis, also dieser tugendhafte Moralroman des 18. Jahrhunderts ist so ein Fundament. Und was sie macht, ist, dass sie sagt, wenn wir jetzt diese ganzen Konstellationen nehmen, die funktionieren ganz, ganz ähnlich, und wir nehmen aber mal diese Moralschiene weg, wo dann Leute gerührt werden und deswegen ganz anders werden, nicht? Wo man im Grunde merkt, eigentlich sind alle Menschen erstmal gut, oder? Und sie kommen dann langsam zu sich, sondern sagt, nee, erstmal sind alle erstmal völlig berechnend, ja? Und die Schwierigkeit besteht nur darin, die Rechnungen richtig zu machen. Und Vorurteil hat damit zu tun, dass ich eine Rechnung falsch mache. Also, dass ich falsch berechne und ich muss meine Rechnung erst, kann ich die Rechnung und das Happy End kann ich erst dann rausbringen, wenn ich die Vorurteile abgelegt habe. Und das kann ich erst erweisen, wenn ich mit den Leuten interagiere.
Ja. Und das eigentlich beinhaltet auch einen Wandel, oder?
Genau.
Also, und da kommen wir ja wieder zum ersten Bild, was Sie angetönt haben vorher bei Stiller, Andrea Köhler. Das ist ja hier auch.
Du sollst hier kein Bildnis machen. Das ist natürlich so etwas wie ein Vorurteil und das zieht sich ja durch den ganzen Roman. Also eigentlich ist das der entscheidende Konflikt. Da geht es ein bisschen wie in diesen uralten Verwechslungskomödien, dass der Mann, der hinterher sozusagen das Herz erobern wird, erstmal ganz falsch gesehen wird, Mr. Darcy. Und der gilt als arrogant und da stellt sich aber heraus, dass was seine Verschlossenheit verbirgt eigentlich mehr oder weniger nur seinen guten Charakter. Aber, also eins muss man auch dazu sagen, er macht ja auch so etwas wie eine Charakterverwandlung durch. Mhm. Und was mir besonders gut gefallen hat an dem Buch, ist einfach diese Figur meine Güte, Elizabeth, die ihn wirklich, also die alle anderen Figuren auch auf die Probe stellt und ihnen Paroli bietet. Und das ist ja eigentlich auch für die Zeit eine sehr ungewöhnliche Frauenfigur. Selbstbewusst, frech und sie stellt die Leute zur Rede und lässt sich überhaupt nicht auf die Rolle festlegen, die ihr sozusagen gesellschaftlich als gesellschaftlich Unterlegene mehr oder weniger zugewiesen wurde. Und das ist einfach eine ganz tolle Figur, mit der man gerne durch dieses Buch geht.
Genau. Also auch eine sehr emanzipatorische Figur eigentlich für diese Zeit. Und ja, man kann jetzt sagen, auch das macht zum Beispiel die Aktualität dieses Buches noch aus. Ja. Ein Roman, also den man immer noch lesen kann. Ja. Jane Austen, Stolz und Vorurteil, übersetzt von Helga Schulz, erschienen bei DTV. Das war Kontext mit Literatur im Gespräch. Diskutiert haben mit mir aus Berlin zugeschaltet die Literaturkritikerin Andrea Köhler und Philipp Theisson, Literaturprofessor an der Universität Zürich. Die nächste Ausgabe Literatur im Gespräch gibt es am letzten Donnerstag im Januar, bereits mit ersten Neuerscheinungen von 2021. Philipp Theisson, was ist Ihr Buch, auf das Sie warten 2021?
2021 warte ich auf Martina Klavatitschers neues Buch.
Und eine Schweizer Autorin und Sie, Andrea Köhler?
Ich warte auf alle Neuerscheinungen aus Amerika. Bislang habe ich allerdings noch keine gefunden, die mich wirklich vom Hocker reißen würde.
Okay. Gut, Produktion der heutigen Sendung Alice Henkes, Technik Lukas Fretz, Moderation und Redaktion Esther Schneider. Morgen am Weihnachtstag gibt es keinen Kontext, dafür beschenken wir Sie mit Beethoven. Wir wiederholen die Sondersendung zur Beethovens neuen Sinfonien vom August. Beethovens 9 Sinfonien sind absolute Meilensteine der Musikgeschichte. Doch was macht sein Werk so genial? Kontext untersucht alle 9 Sinfonien aus unterschiedlichen Blickwinkeln für Beethoven-Fans, aber auch für Beethoven-Muffel. Das also morgen 9 bis 11 Uhr auf SRF 2 Kultur. Und nun wünschen wir Ihnen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest.
SRF 2 Kultur. Kontext. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.